Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres WTU-Podcasts. Hallo Alfred.
Hallo Rosa.
Heute sprechen wir über das Schwert.
Ja.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja, da sind wir drauf gekommen. Ja.
Mhm. Und vielleicht kannst du ganz kurz was zur Geschichte sagen. Wo kommt eigentlich das Schwert her?
Tja, um es mal genauer zu sagen, wenn wir jetzt vom Schwert reden, reden wir natürlich vom Auftreten des Schwertes in Europa. Wann ist das erstes in der europäischen Kultur aufgetreten, was wir unter Schwert bezeichnen? Natürlich, Klingenwaffen hat schon immer gegeben, muss man unterscheiden. Der römische Gladius war aber kein Schwert. Es hat im europäischen Raum die Sax gegeben, in allen Längen. Das war kein Schwert. Das, was wir heute unter Schwert verstehen im europäischen Bereich, ist als erstes mal mit den Wikingern aufgetaucht, der Viking. Das Breitschwert oben mit dem typischen halbrunden Barrierbereich, das Schwert der Wikinger, was ihnen ja zuerst mal auch eine enorme Überlegenheit im Waffenbereich gegeben hat.
Mhm. Gut, andere ähnliche Waffen gab es dann schon und dann haben sich aber auch die Schwerter im Laufe der Zeit ein bisschen verändert.
Ganz klar, die Waffen passen sich ja immer den Gegebenheiten der Zeit an. Das Schwert hat sich dann weiter angepasst. Natürlich ist dann, als die Schwerter immer verbreiteter wurden, hat die Rüstung zugenommen, bis sie in der richtigen Plattenrüstung geendet ist, also wo der Ritter von oben bis unten in der Rüstung drinnen gesteckt ist, was natürlich auf die Beweglichkeit Rückwirkung hat, also seine Bewegung wurde eingeschränkt, war natürlich wie ein Panzer, war eine enorme Kampfkraft dahinter bis zu dem Punkt. Dadurch haben sich die Schwerter wieder verändert, sie wurden länger, sie wurden spitzer, man musste ja Rüstungen durchstechen, also aus dem Breitschwert wurde eine spitzere Waffe, bis zum Zeitpunkt, wo der englische Langbogen die Plattenrüstungen durchschlagen hat und in einer Schlacht in Frankreich von den Bauern 3000 Ritter mit langen Stangen und Hämmern von den Pferden geholt worden sind, in der Rüstung und dann erschlagen worden sind. Damit war die Zeit des Ritters und des Schwertes und die schwere Rüstung vorbei. Ab dann ist die Waffe wieder leichter geworden. Es ist immer mehr die Rüstung weggefallen, es kam immer wieder die menschliche Beweglichkeit ins Spiel, dann ist die große Zeit der europäischen Fechtlehrer angebrochen. Und dann hat sich die Waffe immer wieder weiterentwickelt, weil sie ja von einer Schlachtfeld und einer Waffe sich zu einer Duellwaffe zu entwickeln begonnen hat. Es wurde der Degen und Dolch natürlich, ist daraus hervorgegangen, am Ende dann das Florett, was eigentlich immer noch eine Duellwaffe war. Und dann ist der Schwertkampf in Europa ja zum Sport geworden, wo er durch die Einschränkung auf einen gewissen Bereich viel von seiner ursprünglichen Beweglichkeit verloren hat.
Mhm.
Das Typische eigentlich verloren gegangen ist, weil ja Fechten, wie man es heute sieht, auf einer Fechtbahn abläuft, also in einer Linie.
Mhm. Und jetzt mal rein als Waffe das Schwert. Was ist das Besondere an einem Schwert? Also warum war es notwendig, ein Schwert irgendwann mal zu entwickeln? Was sind die Vorteile eines Schwertes als Waffe?
Die Vorteile eines Schwertes als Waffe ist, es ist natürlich eine Waffe, die aus der sogenannten Ferndistanz, die noch über der Trittdistanz hinaus ist, bis in den Nahkampf, bis in die Wurfdistanz hinein verwendet wird. Das Schwert ist ja nicht nur die Klinge einer Waffe, das ganze Schwert ist ja Waffe. Barrierstange ist ja eigentlich ein verkehrter Ausdruck, weil was man als Barrierstange bezeichnet, ist ja nicht so barrierender, sondern es ist genauso eine Waffe, die im Nahkampf eingesetzt wird. Das Kreuz ist eine Waffe, die eingesetzt wird. Es ist alles am Schwert Waffe.
Mhm.
Und sie ist natürlich fast ein Symbol, könnte man sagen, für den Menschen an sich, weil sie ist ja auch ein Symbol für das menschliche Denken, das, wenn es klar ist und scharfsinnig ist, wie eine Klinge ist.
Deswegen haben wir es auch in unserem Logo drin,
genau.
Im WTU-Logo.
Und das Schwert symbolisiert auch den Menschen, weil das Kreuz des europäischen Schwertes hat weniger was mit dem Christentum zu tun, obwohl es natürlich auch im Christentum bei den Rittern diese Symbolik hatte, sondern das Kreuz im ursprünglichen Bereich ein Yin-Yang-Symbol ist wie das Tai-Chi-Symbol aus China. Die zwei Kräfte, das Yin und das Yang, das in Wechselwirkung entsteht, und im Schnittpunkt dieser beiden Kräfte wächst die Entwicklung des Menschen. Oft symbolisiert in der westlichen und fernöstlichen Kultur als Rose. Das Rosenkreuz.
Und in der WTO üben wir ja auch mit Waffen.
Da
üben
wir ja auch mit dem. Aus dem Grund. Wir haben es in unserem Logo. Im Logo sind die beiden Tiere des asiatischen Wing Chun. Natürlich der Kranich, oder auch, man könnte auch den Adler nehmen, ist also ein Vogeltier. Die Schlange, in diesem Fall die beiden Schlangen, weil ja der Mensch symbolisiert ist durch die Doppelhelix, also die menschliche Genetik. Und der menschliche Geist, seine Psyche, das Schwert. Wir üben aber auch noch im weiteren Bereich mit dem Schwert im bestimmten Bereich. Das Schwert ist ja keine traditionelle Wing Chun-Waffe. Traditionelle Wing Chun-Waffen ja nur der Langstock und die Doppelmesser sind. Bei uns wird ja im Übergang des sogenannten ersten Kampfkonzeptes zum zweiten Kampfkonzept wird das Schwert geübt. Unter ersten Kampfkonzept verstehen wir die sogenannten Wellenbewegungen, diese Gelenkskette des menschlichen Körpers, mit der wir uns wie eine Schlange in den Raum hinein ausbreiten können, oder wie wir wie ein Vogel unseren Körper in den Raum hinein über eine Wellenbewegung öffnen können. Das erste Kampfkonzept, was durch Sinnen Dao Changkyo, Holzpuppe, Langstock im traditionellen Sinn abgeschlossen ist, und zum zweiten Kampfkonzept, dem Pyuchi-Konzept, der Spiral- und Twister-Bewegung, wie er es auch nennen, hinführt, also den spiralmäßigen Bewegungen der Verwirbelung an Ort und Stelle. Und da sind wir beim Schwert. Das Schwert, und jetzt ist nicht gemeint eine Art von wilden Aufeinander-Eindreschen auf Rüstungen oder von Aufeinander-Eindreschen von Schwert gegen Schwert, das ist ja kein Schwertkampf, es ist ja nicht Stockfechten, sowas nennt man nämlich Stockfechten, sondern es ist, wie es die alten Schwertmeister auch in Europa bezeichnet haben, wie Lichtenauer, der Tanz des Todes. Es hat was mit dem Tanz zu tun, etwas Wirbelndes, eine wirbelnde Bewegung, die aus dem Körper herauskommt. Und aus dem Grund ist sie bei uns genau in diesem Schnittbereich drinnen, weil wenn wir von menschlicher Bewegung reden, reden wir ja nicht davon, wie wir uns im Raum herum bewegen, sondern wir sprechen immer von der Ansteuerung im menschlichen Körper selber, also von den neuronalen Bahnen, die wir aktivieren.
Das heißt, das Schwert gibt mir eine Möglichkeit, mich in einer bestimmten Weise bewegen zu können, um etwas zu aktivieren.
Es gibt mir die Möglichkeit, gewisse Nervenbahnen zu aktivieren, an die ich mit diesem Tool besonders gut rankomme. Und wenn ich dieses Tool nicht verwende, ich es eben nicht aktiviere.
Da haben wir auch eigentlich schon denn den Grund, wenn manche Leute das ein bisschen ins Lächerliche ziehen oder einfach, ja, was heißt ins Lächerliche? Es ist ja einfach ihr eigenes Unverständnis, wenn sie etwas selber nicht tun. Und wenn sie jetzt sagen, ja, ich gehe nicht mit dem Schwert auf der Straße spazieren. Ja. Oder ich werde auch wahrscheinlich vom Schwert angegriffen, jemand mit dem Schwert.
So einem Menschen kann ich immer nur wieder sagen, wenn ich Klavier spiele, ich gehe auch nicht mit dem Flügel auf der Straße spazieren. Aber das, was ich da beigebracht habe, die Vernetzung, diese Komplexität von ganz, ganz verschiedenen Sachen im Körper, unabhängig davon, dass ich ein ganz anderes Verständnis von Tönen habe, Schwingungen ganz anders wahrnehme, das habe ich in mir. Das ist eine Qualität, die ab jetzt nicht nur mir innewohnt, die ich bin. Und das Gleiche gilt für das Schwert. Wir haben den traditionellen Wing Chun-Bereich und den sogenannten Guild-Bereich, ein sehr spezialisierter Waffenbereich, in seiner ganzen Breite erweitert, weil wir damit einen Haufen Tools geschaffen haben, indem wir bedeutend stärker Nervenbahnen aktivieren. Und ein bedeutend größeres Verständnis über die Geometrie des Körpers, über das Vermessen des Körpers, was übrigens ein Motto des Sion in Tao ist, bekommen. Und zu glauben, wenn ich ohne Objekte, also ohne Waffen, ohne Körpererweiterungen die Sache übe, dass ich dann einfach etwas in die Hand nehme und dann es ja trotzdem kann, das ist wieder so, es steht ein Flügel im Raum und wenn es notwendig ist, kann ich drauf spielen. Nein, kann man nicht.
Ja, oder man hat vielleicht Klavier gelernt und plötzlich ist dann die Gitarre und man denkt, man beherrscht die Gitarre dann auch automatisch.
Richtig, genau, ja. Für uns sind alles Tools, um damit etwas zu aktivieren, um etwas auszureizen, wofür das Tool gerade besonders geeignet ist.
Und in der WTU gibt es ja einen ganz sinnvollen Aufbau, eine ganz sinnvolle Struktur mit unseren Feldern, die untereinander vernetzt sind auch wieder. Und das Schwert kommt ja vor den WTU-Doppelmessern. Das heißt, ist es so, dass das Schwert auch von der Fähigkeit, von der Qualität im Körper dann auf die Doppelmesser schon vorbereiten? Oder anders gefragt, hilft es mir, macht das mein WTU-Doppelmesser später besser?
Und sozusagen alles arbeitet diesem Doppelmesser zu und umgekehrt, das Doppelmesser arbeitet von oben weg nach allem wieder zu. Es macht alles das besser. Es ist ja nicht, die Doppelmesser sind ja nicht gefährlich, wenn man Doppelmesser in der Hand hat. Die Doppelmesser haben ihre Gefährlichkeit, wenn der Mensch in sich das gesamte neuronale Netz erweckt hat, aktiviert hat, um alles Mögliche, was seiner menschlichen Bewegung innewohnt, damit machen zu können. Und dazu braucht er verschiedene Tools, um dorthin zu kommen. Und gewisse Bewegungen erlernt man nicht alleine durch das Doppelmesser, weil man alleine mit dem Doppelmesser diese Nervenbahnen nicht aktivieren kann.
Vielleicht noch eine letzte Frage zum zweiten Kampfkonzept, zum Twister. Wie soll man sich das vorstellen, wenn man das jetzt nicht übt und nicht kennt? Also warum Twister? Was ist, das ist das zweite Kampfkonzept. Du hast eben gesagt, das erste ist die Welle. Da üben wir Wellenbewegung. Twister baut darauf auf. Das ist wieder die Körperbewegung, die Ansteuerung.
Schauen wir uns mal anatomisch den menschlichen Körper an. Wenn man sich anschaut und reinschaut, dann wird man draufkommen, dass es sehr spiralförmig aufgebaut ist. Wenn man ganz genau, wie man rein, wird man draufkommen, dass im Körper überall Schleimbeutel eingelagert sind zwischen allen Strukturen. Was natürlich darauf hindeutet, dass sich diese Strukturen untereinander bewegen sollten. Und zwar so wie der Körper aufgebaut ist, spiralmäßig bewegen sollte, wie so vieles in diesem Universum. Das heißt nicht, dass das automatisch so ist, weil viele Menschen stellen sich ja ihre innere Struktur wie beim Baum vor. Das wäre das etwas Festes. Und deshalb reden Sie, wenn Sie von Struktur reden, auch immer von starren Zuständen. Ja. Was ich als Verspannung und Steifheit bezeichne. Mhm. Der Mensch ist aber das totale Gegenteil. Der Mensch ist aus meiner Sicht ein Netz, das mit allem verbunden ist und ausgebreitet ist. Und das sich spiralmäßig verwirbelt. Im optimalen Fall. Wenn er sich in dieser Weise entwickelt hat. Das heißt, weil nichts ist ja von alleine. Notwendigkeit schafft Organe. Das heißt, ein Muskel, der nicht trainiert wird, ist nicht da, ist nur dem Potenzial nach da. Das ist wie mit den Nervenbahnen. Die sind nicht aktiviert, sie sind dem Potenzial nach da. Aber wenn ich nicht die Notwendigkeit erzeuge, dass sie sich erwecken, dass sie aufwachen, weil ich sie nicht trainiere, dann ist es halt nur Potenzial. Und Potenzial alleine ist sehr wenig, eigentlich gar nichts. Habe ich ein enormes Potenzial zur Mathematik, beginne ich aber nie mit Mathematik zu beschäftigen? Ja, schön. Kann ich ja dann sagen am Ende, ja, ich habe aber ein ziemliches Potenzial, hätte ich gehabt. Ja, das sagen viele Leute von sich selbst. Ob es dann so ist, ist halt eine andere Frage.
Und wenn man jetzt Kampfkunst betreibt und zum Beispiel sowas wie ein Schwert oder andere Waffen auch nicht benutzt oder sehr wenig benutzt, und Schwerter haben wir die wenigsten, eigentlich im Wing Chun schon mal gar keine eigentlich, dann fehlt einem was an Bewegungsmöglichkeit, die vom Potenzial her eigentlich da gewesen
ist. Es ist immer die Frage, was man machen will. Ja. Wenn ich etwas machen will, wenn ich mich mit etwas beschäftige, ich beschäftige mich mit Kampfkunst, natürlich Nebeneffekten kann sich selbst verteidigen, um den Spielraum meiner menschlichen Möglichkeiten, die in der Bewegung, in der Vernetzung des Bewegungszentrums mit dem Denkzentrum, Gefühlszentrum, Innenwohnung auszureizen. Und dann ist es absolut notwendig, dass ich mit allen Möglichkeiten arbeite, die mir innewohnen. So wie wir in unserem WTU Wing Chun ja auch den Health-Bereich haben, indem wir uns auch wieder mit der Welle und dem Twister beschäftigen, aber mehr für den gesundheitlichen Bereich. Wir beschäftigen uns ja immer mit dem Gleichen, nur mit verschiedenen Blickwinkeln und Zugängen. Wenn ich mit Waffen arbeite, lerne ich dabei auch etwas Grundlegendes anderes, nämlich das, wie ich mit Objekten umgehe, wie ich, was eine enorme Bedeutung für die Gesundheit hat, wie ich Dinge trage, was auch dem Wing Chun Langstock, dem Wing Chun Doppelmesser so inne wurde, wenn man sie richtig übt und in der richtigen Weise übt. Deshalb heißt der Wing Chun Langstock der schwerelose Stock. Was ist damit ausgedrückt? Damit ich dann nicht ein Gewicht in der Hand habe, sondern kein Gewicht in der Hand habe. Ich soll ihn nicht aus der Muskulatur führen, sondern der Körper soll ihn tragen. Der sollte leicht sein, schwerelos sein. Und über die anderen Waffen lernt man das noch viel, viel, viel mehr. Man beginnt Dinge anders zu bewegen. Man beginnt Dinge nicht als schwere Objekte zu betrachten, sondern man beginnt sie ökonomisch aus dem Körper heraus zu bewegen, was ganz was anderes ist. Mhm. Deshalb sage ich auch immer gern Körpererweiterungen. Für mich wird dann eine Waffe etwas, was ein erweitertes Glied meines Körpers ist. Plötzlich muss ich einen dreigliedrigen Arm zu bewegen beginnen. Sinnvoll, laut der Körpergeometrie. Nicht sinnlos, weil wenn ich eine Waffe bewege, muss ich dabei ja auch sicher sein. Ich muss vor der Waffe selber sicher sein und ich muss dabei geschützt sein. Ich habe plötzlich einen anderen Arm. Das muss ich erst meinem Nervensystem beibringen. Mhm. Wenn ich ein Schwert habe, auch wieder. Ich muss das erst meinem Nervensystem. Aus dem Grund aktiviere ich dadurch andere Bahnen drinnen, weil ich ja etwas als Körperglied zu bewegen beginne, was ich normal als Körperglied gar nicht habe. Also ohne diese Erweiterung kann ich das gar nicht aktivieren.
Und da steht, da habe ich dann aber auch einen Nutzen vor, wenn ich wieder dieses eine Glied weniger habe.
Habe ich. Den Nutzen die Nervenbahn ist ja aktiviert. Ja. Wenn ist ungefähr so, wer all diese Sachen nicht übt, der hat, sagen wir mal, 100 Bahnen zur Verfügung. Einer, der alles übt, was übt, hat vielleicht 1000 zur Verfügung. Mhm. Dann habe ich viele, viele Alternativen in meiner Bewegung. Mhm. Der nicht hat. Und das ist gar nicht auf den Kampf bezogen, das ist auf Gesundheit bezogen, das ist auf alles bezogen. Weil Vernetzung heißt ja auch Komplexität wahrnehmen, erweitertes Wahrnehmungsbewusstsein kriegen, Muster zu erkennen. Nicht Oberflächen zu erkennen, sondern innenwunde Muster. Dazu muss viel aktiviertes Potenzial vorhanden sein, sonst ist das nicht möglich.
Ich finde, das macht auch nochmal jetzt diese Podcast-Folge. Ich glaube, das macht jetzt nochmal so richtig klar und bewusst, dass wir nicht Abläufe üben, nicht Techniken, nicht Formen, dass wir nicht irgendwas machen, weil irgendjemand sich das mal irgendwann irgendwo ausgedacht hat, sondern da ist ein richtig großer Sinn und Zweck dahinter. Ja. Also das wird einem erst später bewusst, wofür was eigentlich da ist.
Wing Chun ist ein richtig guter Wurf, und Wing Chun ist es, deshalb heißt es auch Back to the Roots, wieder auf den ursprünglichen Plan zurückzuführen. Mhm. Dass das Schwert für mich auch noch ein anderes Symbol ist, weil die alten Schwertmeister zum Teil kommen natürlich von ihren Vorläufern, von sehr viel Erbe aus der Templertradition gekriegt haben, auch im Kampf, und die Templer mehr oder weniger, von wem die ausgebildet wurden und wen sie als Vorbild hatten, waren die Assassinen. Ihre Satzung ist identisch mit denen der Assassinen immer gewesen. Alles, was sie gelernt haben, haben sie von denen. Deshalb waren sie auch so erfolgreich in allem, was sie getan haben. Mhm. Und bei den Assassinen sind wir sehr nahe bereits wieder an Vorläufern des Wing Chun dran. Mhm. Und aus dem Grund gewisse Sachen bei den Fechtmeistern, man könnte sagen, sich anhören wie Wing Chun oder besser wird die Wing Chun. Mhm. Wenn man ein bisschen was vom Lichtenau oder Dalhof oder so liest. Mhm. Was sie selber gesagt haben.
Mega, mega spannend und interessant. Vielen tausend Dank. Richtig toll.
Ich denke, das reicht wieder mal für heute.
Ja. Ja.
Sagen wir so, wir wissen, weshalb wir etwas machen. Und natürlich wissen wir, weshalb es überhaupt in diesem Zusammenhang geübt wird. Mhm. Denn sonst würde ich es ja nicht machen. Mhm. Denn nur weil etwas lange gemacht wird, heißt nicht, dass es aus diesem Grund Sinn ergibt oder richtig ist. Mhm. Oft ist das Gegenteil der Fall. Mhm.
Ja, so. Ja. Dann vielen Dank fürs Gespräch.
Mhm, gerne.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
Bis bald. Ciao.